verbindet einiges mit eurer Gemeinde. Zum einen sind wir nahe beieinander. Ich bin jetzt Dietliker, Pastor in der FEG. Und ihr seid da, also sind etwa mit dem Zug 3 Minuten. Und wir haben im letzten Osterlager einmal viele von euch das Vergnügen gehabt. Und ich muss sagen, ich habe es mega cool gefunden mit euch. Und ich freue mich darum, heute bei euch zu sein. Einfach so ein kleines Applaus für Gott am Anfang. Ich möchte gerne heute über die Heiligkeit von Gott reden. Und ich habe mir da recht etwas eingebrockt heute Abend. Weil, wie kann ich über etwas reden, das man nicht im Kleinsten erfassen kann? Wie kann ich über etwas reden, wo meine eigene Sprachfähigkeit nicht reicht, um nur annähernd zu beschreiben, was Heiligkeit bedeutet? Also, um das zu beschreiben, müssen wir eigentlich neue Wörter finden. Aber die Wörter, die wären so schön, dass sie unsere Ohren gar nicht aushalten würden. Und das hat mich ein kleines Dilemma hineingebracht, aber ich bin fest überzeugt, auch wenn wir nur ein kleines bisschen von dieser Heiligkeit erfassen können, dann wird das unser Leben radikal verändern. Und das wünsche ich mir für euch und das wünsche ich mir für den heutigen Abend. Und darum habe ich das Thema gewählt. Und das Thema heisst, wie wir es gehört haben, Wow, Wow, and go. Und ich habe 3 Punkte in meiner Predigt. Der erste heisst Wow, der zweite heisst Wow und der dritte heisst Go. Und bevor wir miteinander starten, in einen ganz spannenden Text, möchte ich gerne beten. Jesus, himmlischer Vater, allmächtiger Gott, du bist heilig. Und ich bitte jetzt, dass du kommst mit deiner Gegenwart. Und dass du eine so eine Atmosphäre schenkst in uns, dass wir die Heiligkeit können, auch wenn es nur ein Stückchen weiss ist, erfassen. Und dass uns das verändern darf. Amen. Zum ersten Punkt. Wow. Hast du in deinem Leben auch schon mal so einen Wow-Moment gehabt? Oder du bist irgendwo gewesen und hast einfach so gedacht, OMG. Ich bin letztes Mal mit meinen WG-Kollegen, wo ich noch nicht verheiratet war, mal auf ein Reisli gegangen und wir wollten mit dem Bernina Express auf den Pass raufgehen. Und du fährst so mit dem Bändli und so und es sind so schöne Bäume rundherum und ein paar Berge und du denkst immer, okay, cool und so, Bäume und Berge. Und dann kommt ein Moment, da bist du auf der Anhöhe oben. Und in dem Moment musste ich das einfach fotografisch festhalten. Wow! Wow! Und das bringt es nur etwa viertelmässig über, was ich da gesehen habe. Es waren so 4 Wasserfälle, die da runtergeplätschert sind. Man hat sie gehört rauschen und die Sicht war einfach so. Und ich dachte, wow, Mann, das ist so schön. Es gibt eine Person, die hat etwas so Spektakuläres erlebt. Das sind unsere spektakulärsten Erlebnisse dagegen wie ein Kindergeburtstag. Vielleicht denkst du, was hat die Person erlebt? Vielleicht hat die eine Präsidentschaftswahl gewonnen? Oder vielleicht hat die den ersten bemannten Marsflug gemacht? Oder, was hat die Person erlebt? Und ich sage, alles, was ihr euch vorstellen könnt, ist nichts dagegen. Viel spektakulärer. Die Person hat eine Begegnung gehabt. Und zwar mit dem Schöpfer vom Universum höchstpersönlich. Die Person heisst Jesaja. Und die Person hat einen ganz kurzen Moment, ganz vielleicht wie durch einen Schleier durch, in den Thronsaal Gottes hineinschauen. Und obwohl die Person nur so einen kleinen Glimpse gehabt hat von dem Gesandten, hat das Leben von dieser Person so radikal verändert, dass sie nie mehr die gleiche war nachher. Und die Person, die hat den Text aufgeschrieben, dass wir ihn heute lesen können. Und ich möchte darum mit euch heute am Abend in den Text eintauchen. Und der Text, der steht in Jesaja 6, Vers 1 bis 8. Und ich möchte mit euch einfach schrittweise durch den Text gehen. Und jetzt ist natürlich so die Frage, ja okay, was hat jetzt der Jesaja gesehen? Und wir möchten anfangen mit dem ersten Vers. Ich sah den Herrn sitzen auf einem hohen und erhabenen Thron. Der Jesaja sieht Gott auf einem hohen und erhabenen Thron. damit man etwas kann als hoch und erhaben bezeichnen, wo man ganz unten steht. Der Jesaja hat aufgeschaut. Vielleicht ist euch aufgefallen, das ist ein ganz kleines Detail. Gott sitzt. Gott sitzt. Das drückt ziemlich viel aus. Nämlich, wenn Gott sitzt, hat er eine absolute Ruhe um sich herum. Er sitzt. Er hat die uneingeschränkte Majestät. Stell dir mal vor, es kommt ein Typ zu dir und der macht so Karate-Moves. Der tut sich so richtig vor dir umgestikulieren. Und du hockst einfach dort. Du bist in dem Moment souverän. Du bist ruhig, weil du genau weißt, du bist überlegen. Gott sitzt, weil er völlig überlegen ist. Er muss nicht rumlaufen, er muss nicht rumgestikulieren, er ist Gott. Vielleicht denkst du, aber auf dieser Welt, da gibt es Krieg, kurzer Blick in die Zeitung, Naturkatastrophen, Hurricanes, Verbrechen überall. Und ich möchte dir gleich zusprechen. Auch wenn die Welt manchmal aus der Fuge geraten scheint, Gott sitzt auf einem hohen und erhabenen Thron. Er hat jederzeit alles im Griff. Er ist jederzeit Herr von der Lage. Vielleicht hast auch du in deinem Leben Schweres. Da hast du Krankheiten. Das sind Todesfälle innerhalb der Familie. Das sind grosse Enttäuschungen. Das sind Verletzungen, die du in deinem Leben erlebt hast. Und vielleicht bist du in Krisen, in einer Beziehungskrise, was auch immer ist. Und auch dann möchte ich dir zusprechen. Gott sitzt auf einem hohen und erhabenen Thron. Er hat jederzeit alles total im Griff und ist Herr von dieser Lage. Ich muss euch sagen, ich bin jetzt doch schon 30, ich sehe zwar jünger aus, das ist mir durchaus bewusst. Aber ich habe in meinem Leben schon einige schwierige Situationen durchgemacht. Und in dem Moment kommen gute Freunde und geben einem tröstende Worte. Aber das, was mich tröstet, war nicht tröstende Worte. In diesem Moment, wo es mir am schlimmsten gegangen ist, ist mir immer wieder die Stelle sinken und ich habe gewusst, Gott sitzt auf einem hohen und erhabenen Thron. Und auch wenn im Moment mir der Boden entgleitet, hat er die volle, uneingeschränkte Souveränität und Sicherheit. Und das ist das, was uns tröstet, weil wir das wissen dürfen. Und wir möchten weitergehen im Text, denn er sieht weiter, es heisst, und die Säume seines Gewandes füllten den Tempel. Der Saum vom Gewand, das ist das Äußerste, das da. Jetzt müssen wir uns vorstellen, das Äußerste von Gottes Gewand sprengt das Fassungsvermögen vom ganzen Heiligtum. Das ist unvorstellbar. Der Salomo hat das noch grösser gesehen, wenn er schreibt im 1. Könige 8, sollte Gott wirklich auf der Erde wohnen, siehe die Himmel, der Himmel können ihn nicht fassen. Der Salomo hat müssen ein Haus bauen für Gott und er schreibt da, aber Gott kann ja nicht einmal auf der Erde wohnen, weil die Erde zu klein ist. Der Himmel sagt sogar noch, er sagt, das ganze Universum kann Gott nicht fassen. Wie kann ich für ihn ein kleines Häuschen bauen? Ich möchte sagen, Gott ist so dermaßen herrlich, dass er das Universum in der Hand hat. Er ist Gott. Weiter heisst es in unserem Text drin, Seraphim standen über ihm. Jeder von ihnen hatte 6 Flügel, mit 2 bedeckten sie ihr Antlitz, mit 2 bedeckten sie ihre Füße und mit 2 flogen sie. Jetzt ist mal die Frage, was sind Seraphim? Weiss das jemand von euch? Seraphim, das klingt doch schon so richtig nach einem irgendetwas. Was sind Seraphim? Könnt ihr euch einfach mal so melden, so ganz schüch, ja? 4-köpfige Engel? Ja, gibt es ein anderes Votum? Was sind das, Seraphim? Also das Engel, das nehme ich dir gerne ab, ja? Es sind Engel. Und das ist ganz interessant, so aus dem Hebräischen bedeutet Seraph brennen. Also man muss sich so mächtige, brennende Engelswesen vorstellen. Und jetzt ist ganz interessant, wenn wir mal in die damalige Umwelt gehen, so ins orientalische Denken, die haben auch schon von Seraphim geredet. Und zwar haben dort mal Seraphim eine andere Bedeutung gehabt. Das sind so Halbgottheiten gewesen, mächtige Geschöpfe, mit Schwertern und allem. Aber jetzt ist ganz etwas Interessantes, wenn wir so in das Denken zurückgehen, dann haben die Seraphim dort mal eine Funktion gehabt. Und zwar war ihre Funktion gewesen, den König zu beschützen, vor Feinden. Wenn wir unser Bild anschauen, haben wir eine ganz andere Situation. Nämlich, die Seraphim schützen nicht den König vor Feinden, sondern sie schützen sich selber vor dem König. Nämlich vor seiner überwältigenden Heiligkeit. Ganze 4 Flügel von diesen 6 brauchen sie, um sich zu schützen. Und nur 2 brauchen sie für den Dienst. Wenn sie sich nicht schützen würden, würden sie sterben. Und das, obwohl sie wahrscheinlich die mächtigsten Wesen sind, die jemals erschaffen worden sind. Jetzt kann man fragen, was machen die Seraphim? Im Text heisst es weiter, was die Seraphim machen. Und zwar lesen wir: Und einer rief dem anderen zu und sie sprachen: Heilig, heilig, heilig ist der Herr Zebaoth oder der Heerscharen. Jetzt möchte ich fragen, wieso steht da nicht einfach heilig? Wieso haben wir heilig, heilig, heilig? Was denken Sie? Hat jemand eine Idee? Das ist eine schwierige Frage. Die Dreieinigkeit, sehr spannend. Im hebräischen Denken hast du etwas verdreifacht, wenn du die grösstmöglichste Verwirklichung hast wollen sagen. Also, mir ist vielleicht noch wichtig, in der Bibel heisst es nie, Gott ist gut, gut, gut. Oder er ist gnädig, gnädig, gnädig. Sondern nur heilig, heilig, heilig. Das heisst, die Heiligkeit von Gott steht über allem und die wird besonders betont in der Schrift. Heiligkeit von Gott. Jetzt ist doch die Frage, was bedeutet Heiligkeit? Es ist so ein Wort. Heiligkeit bedeutet vom Wort her einzigartig. Und vielleicht denkst du jetzt, okay, einzigartig, ich meine, ich bin auch einzigartig, oder? Ich meine, wir sind alle irgendwie einzigartig. Bei Gott ist das anders. Von allen Einzigartigen ist er der absolute Einzigartige. Gott ist der oberste Teil von dem gesamten System. Er ist der Einzigartige von allen. Wir müssen uns vorstellen, Gott hat das ganze Universum gemacht aus nichts und er hält es jetzt am Leben. Ihr hört mich da vorne reden, wie Gott erlaubt, dass ich zu euch rede. Sonst wäre ich nicht mehr da. Er ist der Einzigartige von den Einzigartigen. Gott ist das grundlegende Prinzip, das alles zusammenhält und regiert in einer Herrlichkeit, die wir uns gar nicht vorstellen können. Und darum habe ich ein Bild und ich glaube, das beschreibt Heiligkeit ein bisschen. Die Sonne ist in unserem Sonnensystem einzigartig. Sie ist so richtig mächtig. Und die Sonne erhält alles am Leben. Wenn du die Sonne rausnimmst, ist alles tot. Die Sonne erhält alles am Leben. Jetzt stell dir mal ein kleines Kerzchen vor. Es leuchtet in der Dunkelheit und hat das Gefühl, hey, ich bin so ein cooles Kerzchen. Schaut mal an, ich leuchte mal, ich gebe Licht. Und plötzlich geht die Sonne auf. Und das Kerzchen siehst du gar nicht mehr. Genauso ist es mit uns Menschen, wenn wir in die Heiligkeit von Gott kommen. Wir haben das Gefühl, hey, schau, ich bin der und der. Und plötzlich bist du in der Gegenwart von dem Heiligen Gott und du merkst, du bist einfach gar nicht mehr. Du kannst die Heiligkeit und die Größe und die Tiefe und die Vollkommenheit und die Ewigkeit und die Makellosigkeit und die Exzellenz gar nicht erwidern, wie du gar nichts hast. Und jetzt ist die Frage, wie reagiert der Jesaja auf das, was er sieht? Wie reagiert der Jesaja? Und es heisst weiter, da sprach ich, wehe mir, ich bin verloren. Und man kann es übersetzen mit, ich werde vernichtet. Der Jesaja hat in dem Moment gemerkt, ich bin ein kleines Kerzchen. Und alles, was ich erzeuge, ist ein Licht, das man nicht sieht. Und ich erzeuge Ruß und Umweltverschmutzung. Das ist das, was ich bringe. Und ich würde ganz ehrlich gesagt sagen, bei uns Menschen ist es gar nicht so verschieden. Wir Menschen, wir erzeugen nicht nur Ruß und Umweltverschmutzung. Wir erzeugen noch viel mehr Schmutz. Wir verletzen uns gegenseitig. Wir reden schlecht übereinander. Wir sind eifersüchtig, wir sind stolz. Wir tun uns gegenseitig eliminieren und umbringen. Das ist das, was wir Menschen beisteuern. Und in dem Moment wird ihm Jesaja bewusst. Und darum bin ich beim zweiten Punkt. Wow. Wow heisst wehe. Wehe mir, ich kann nicht bestehen von dieser Sonne, die mich da anstrahlt. Ich kann nicht bestehen. Ich muss sterben. Und jetzt habe ich eine ziemlich schlechte Nachricht für euch, und zwar für mich selber. Wir müssen alle einmal vor dem Thron Gottes erscheinen. Früher oder später. Es heisst in der Offenbarung 20,12, und ich sah die Toten, gross und klein, stehen vor dem Thron Gottes. Du denkst vielleicht, zum Glück kann ich dem Thron Gottes ausweichen. Zum Glück habe ich nicht so eine Begegnung wie der Jesaja, aber weißt du was? Jeder von euch wird vor dem Thron Gottes erscheinen. Ich auch. Jetzt ist die Frage, was passiert mit uns? Das Einzige, was wir jetzt zu sagen haben, ist wehe. Wehe uns. Wieso ist das so? Ich habe es vorher versucht zu beschreiben. Alles, was wir zu bieten haben, ist Sünde. Und jetzt ist die Gegenwart von Gott da, wo die absolute Perfektion ist, die Heiligkeit. Wir können nicht bestehen. Und weil wir nicht in der Gegenwart Gottes bestehen können, müssen wir an einen Ort hergehen, wo Gott nicht ist. Und weil das Ganze ewig ist, wollen wir an einen Ort gehen, wo Gott ewig nicht ist. Und die Bibel nennt den Ort von der ewigen gottesfernen Hölle. Es ist nicht so, dass Gott uns nicht lieben würde und Gott uns nicht wählen würde. Aber das Problem vom Ganzen ist, Gott ist dreimal heilig. Wir können seine Gegenwart nicht aushalten. Das ist der Grund für das Ganze. Aber jetzt denkst du, aber das kann doch nicht sein, mein Pastor sagt, Gott ist Liebe und Gott will und so weiter und so fort. Aber willst du wissen was? Die Sonne ist gut und sie erhält am Leben. Aber wenn du näher an die Sonne gehst, dann wirst du vernichtet. Aber wegen dem ist die Sonne nicht böse. Und bei Gott ist es genau gleich. Gott ist dreimal heilig und wenn wir dorthin kommen, werden wir vernichtet. Aber wegen dem ist Gott nicht böse. Aber, und jetzt kommt das grosse Aber und ich freue mich so in den nächsten Textteil hineingehen. Jetzt passiert nämlich da etwas mit dem Jesaja. Und wir lesen im Vers 6 folgende. Da flog einer der Seraphim zu mir und hatte eine glühende Kohle in der Hand, die er mit der Zange vom Altar nahm. Da rührte er meinen Mund an und sprach, siehe, hiermit sind deine Lippen berührt, dass deine Schuld von dir genommen werde und deine Sünde gesühnt ist. Ich finde das ganz ehrlich gesagt eine der abgefahrensten Stellen vom ganzen Alten Testament. Da kommt einer von diesen Seraphim, er nimmt eine Zange, er nimmt eine Kohle und er leiht sie im Jesaja als Maul her. Total abgefahren. Ich habe mir Folgendes überlegt. Ich tue ab und zu mein Velo putzen. Wenn ich da in die Kette reingehe, so mit einem Lumpen, dann ist nachher die Kette sauber, aber meine Hände sind dreckig. Wenn ich Gartenarbeit mache, ist nachher der Garten sauber oder gemacht, aber meine Hände sind schmutzig. Das heisst, alles, was wir versuchen umzukrempeln, können wir, aber wir werden schmutzig dabei. Jetzt stell dir mal das Umgekehrte vor. Du machst Gartenarbeit und sobald du den Garten berührst, wird er gemacht. Du putzt die Kette und sobald du mit deinen Händen die Kette berührst, wirst du nicht dreckig, sondern die Kette wird sauber. Das ist genau das mit dieser Kohle. Die Kohle ist so dermassen heilig, dass sie den sündigen Jesaja berührt und nicht schmutzig wird, sondern sie hat so eine Kraft in sich, dass sie den Jesaja reinigt. Die Kohle deutet auf Jesus Christus her. Die heilige Kohle ist das, was Gott im Jesaja gegeben hat zum Reinigen. Gott hat uns nicht eine Kohle gegeben, sondern hat uns etwas viel Heiligeres gegeben. Nämlich Gott hat uns sich selber gegeben. Und zwar ist er in Jesus Christus auf die Erde gekommen. Und wir müssen uns vorstellen, der dreimal heilige Gott, nach Johannes 12 ist die Person, die der Jesaja da sieht, Jesus selber, die Person kommt auf die schmutzige Welt, wo Mord und Totschlag ist, wo Jesus kam, haben sie sogar wollen umbringen, schon als Baby. Wo Jesus das erste Mal das Maul aufgemacht hat, haben sie wollen umbringen. Er kommt in die schmutzige Welt hinein als Heiliger und er wird selber nie schmutzig. Egal was passiert. Und was passiert? Der Heilige, dreimal Heilige, hängt so ein Kreuz her, sie verfluchen ihn. Und was passiert in dem Moment? Absorbiert Jesus den ganzen Schmutz von der Welt. Nicht nur die Umweltverschmutzung, nicht nur der Ruß, sondern alle bösen Gedanken, alle unsere schlechten Taten, alles, was wir schon gemacht haben mit unseren Händen, wir würden uns nicht mehr hängen, das absorbiert er in einem Moment in sich hinein. Die heilige Kohle, der heilige Sohn Gottes. Und wenn ihr wisst, was passiert, wenn ein Schmutz auf eine Person geworfen wird von dieser ganzen Welt. Das sieht so aus. Was ihr da seht, das ist ein Ehebrecher. Das ist ein Vergewaltiger. Das ist ein Kinderschänder. Das ist ein Mensch, der Mord und Totschlag macht. Es ist alles absorbiert worden. Aber weil Jesus so dermassen heilig ist, ist er am dritten Tag wieder auferstanden. Und er hat den Schmutz und den Tod und Satan besiegt. Und er hat uns, wenn wir an ihn glauben, das Angebot gegeben, heilig zu werden. Jesus kommt auf die Welt als Heiliger, um dich heilig zu machen. Und vielleicht denkst du jetzt, wie kann ich heilig werden? Ich bin nicht heilig. Doch, wenn du dein Leben Jesus gibst und sagst, hey Jesus, es tut mir leid für all den Schmutz, den ich gemacht habe, es tut mir leid für alle Leute, die ich verletzt habe, vergib mir meine Sünden, dann wäschst du dich rein von aller Ungerechtigkeit. Und dann kommt er in dein Leben und gibt dir den Status heilig. Und das ist deine neue Identität. Wenn der Paulus mit der Gemeinde redet, sagt er, ihr Heiligen von Korinth, ihr Heiligen von Thessalonik, die Leute sind nicht heiliger gewesen als wir. Wisst ihr, was ich meine? Aber sie sind heilig gewesen in den Augen von Gott, weil er sie heilig gemacht hat. Und das ist der Status. Und ich muss ehrlich gesagt sagen, das Wissen um die Heiligkeit hat mein Leben verändert, weil ich bin ein Heiliger. Punkt. Vor euch steht ein Vollkommener, nicht weil ich etwas Gutes gemacht habe, aber weil er mich vollkommen gemacht hat. Ich mache immer noch Sünde, aber ich bin heilig. Durch Jesus Christus und in Jesus Christus. Jetzt zum letzten Punkt. Ich hoffe, wir mögen noch. Wir haben gesagt, wow, wehe mir. Und dritter Punkt, go. Und der sieht so aus. Jetzt redet Gott. Jetzt haben wir einfach mal so ein seine Heiligkeit gespürt und jetzt fängt er an zu reden. Und das heisst da, im letzten Vers, den man betrachtet, ich aber hörte die Stimme des Herrn, wie er sprach, wen soll ich senden? Wer will unser Bote sein? Ich aber sprach, hier bin ich, sende mich. Der dreimal heilige Gott redet jetzt und jetzt möchte ich euch eine Frage stellen. Zu wem redet Gott da? Wahrscheinlich denken alle, ja, die Jesaja ist ja klar, oder? Er redet nicht zum Jesaja. Wenn er zum Jesaja reden würde, würde er da sagen, willst du für uns gehen? Aber er sagt, wer wird für uns gehen? Mit anderen Worten, Gott stellt da eine Frage in den Raum hinein. Und Gott stellt diese Frage auch in diesen Raum hinein. Gott stellt die Frage jetzt in den Raum hinein. Und zwar stellt er die Frage, wer will für mich gehen? Wer will meine Botin sein? Wer will mein Bote sein und für mich gehen? Er fragt jetzt dich. Vielleicht denkst du jetzt, okay, aber für was? Woher? Was soll ich machen? Für was wird der Jesaja da berufen? Was denken die? Dann denken wahrscheinlich auch wieder einige zum Prophet, oder? Das Lustige ist an dem Text, der Jesaja hat keine Ahnung, für was er berufen wird. Weil die Berufung folgt erst in den nächsten Versen. Der Jesaja hat keine Ahnung. Das Einzige, was er macht, ist, sagt, hier bin ich, sende mich. Und jetzt können wir uns fragen, wieso ist der Typ so crazy? Ich meine, du sagst doch nicht einfach, yes, da bin ich, ich gehe. Und du weißt gar nicht, wohin. Wieso macht das der Jesaja? Aus einem einzigen Grund. Der Jesaja hat in einem Moment verstanden, wer Gott ist und was Gott für ihn gemacht hat. Und wenn wir die tiefe Wahrheit verstehen, wer Gott ist und was er gemacht hat, dann gehen wir all in, egal wo es hergeht. Dann gehen wir all in, auch wenn es irgendwo in der letzten verwünschenden Regenwald im Kongo geht. Oder egal woher, wenn es auf Grönland geht. Wenn wir verstehen, wer der Gott ist, der uns sendet, dann gehen wir und machen alles. Und das ist mein grosses Anliegen. Die Heiligkeit verändert uns. Und ohne die Heiligkeit, wenn wir das nicht erfassen, wer Gott ist, dann wollen wir auch gar nicht all in machen. Weil dann macht es sowieso keinen Sinn. Jetzt möchte ich zum Schluss noch ein Bild geben. Und zwar haben wir das Bild da, jetzt haben wir das, ich sehe es, hier bin ich, sende mich, sei der. Und jetzt haben wir noch das Bild zum Schluss. Gehen wir mal von Folgendem aus. Das ist euer Leben. Gott ist Mitte vom Sonnensystem. Gott ist Mitte von unserem Leben. Man sagt ja häufig so ein bisschen, ja, weißt du, du musst Gott in dein Leben aufnehmen und so weiter und so fort. Nein, Gott ist bereits Herr über dein Leben. Die Frage ist, wie reagierst du auf seine absolute Majestät? Jetzt kannst du sagen, okay Gott, ich gehe. Und jetzt gehen wir mal davon aus, Gott ist in der Mitte von deinem Leben. Das Sonnensystem geht, die Planeten drehen und so weiter. Was passiert, wenn du da die Sonne rausnimmst? Ein riesen Chaos bricht aus. Alle Planeten werden irgendwo hin und her und dein Leben geratet aus der Bahn raus. Wir Menschen, wir sind so gestrickt, dass wir immer gerne etwas anderes in unser Zentrum hineinstellen. Vielleicht denkst du, hey Mann, ich bin eigentlich mega smart, ich bin intelligent, ich stelle meine Karriere ins Lebenszentrum hinein. Oder meine Beziehung. Oder mein Vergnügen. Oder meine Lieblingsfreizeitsbeschäftigung. Oder mein Körper. Oder mein Ego. Wenn du das ins Zentrum stellst von deinem kleinen Planetensystem, wirst du aus der Bahn geworfen werden. Weil nicht das in der Mitte ist, wo der Platz verdient. Der Jesaja ist einer der besten Redner vom Alten Testament. Wenn du das Jesaja-Buch liest, hast du dort die höchste Poesie im Hebräischen. Das ist das Buch, das den höchsten Standard hat an Genialität, schriftstellerisch. Was sagt Gott im Jesaja? Du hast schmutzige Lippen und du lebst unter einem Volk von schmutzigen Lippen. Mit anderen Worten, der Jesaja ist recht stolz gewesen, wahrscheinlich auf sich. Das ist jetzt eine reine Hypothese, aber er hat das Gefühl gehabt, er ist doch schon noch ein guter Schriftsteller, kann man davon ausgehen. Und jetzt kommt Gott und er merkt plötzlich, ich habe schmutzige Lippen. Mein Bestes, das ich ins Zentrum hineinstellen kann, ist nichts gegenüber Gott. Und ich möchte dir sagen, das ist vielleicht hart, aber das, was du ins Zentrum stellst von deinem Leben, dort, wo deine kleinen Planeten im Leben rundherum drehen, dem, wo du am meisten Aufmerksamkeit gibst, das, wo du am meisten Zeit wegfrisst, das ist dein Gott. Und wenn dein Planetensystem nicht um Gott dreht, sondern um etwas anderes, dann wirft es sich früher oder später, wenn du nicht schon aus der Bahn bist, aus der Bahn raus. Und ich möchte dich darum zum Schluss ermutigen, nimm neu Gott ins Zentrum von deinem Leben. Weil dann wirst du aus dem Chaos rauskommen. Es ist nicht einfacher, wenn du Gott im Leben hast, weil du hast einen Herr. Und der Herr wünscht sich, dass du den Plan machst, den er mit dir vorhat. Aber wenn du den Plan machst, den er vorhat, dann wird dein Planetensystem drehen und du wirst schlussendlich zu dem leben, wo du gemacht bist dafür. Und alles andere macht keinen Sinn, wenn du für irgendetwas anderes lebst. Und ich möchte dich mega, mega ermutigen, nimm Jesus zurück ins Zentrum von deinem Leben. Fang an, um ihn herumzudrehen. Weil wenn du dich selber drehst, dann wirst du nur träumlig. Aber wenn du dich immer herumdrehst, wird das Ganze zu einem wunderbaren, funktionierenden Uhrwerk. Und ich bin überzeugt, Gott wird Geschichte schreiben mit dir. Hier bin ich, sende mich. Und dann wird dir Gott auch einen Auftrag geben. Du kannst nicht warten, Gott, okay, vielleicht werde ich mal das oder dieses, aber du machst nicht all in. Gott wird dich gar nicht berufen. Gott wird dich berufen, wenn du all in machst. Und er wird dir einen Platz geben im Leben, wo du wirst aufblühen. Und das wünsche ich mir für jeden Einzelnen von euch, weil da innen ist so ein grosses Potenzial. Und ich möchte abschließen mit einem lauten Amen. Und ich möchte beten zum Schluss. Jesus Christus, ich danke dir von ganzem Herzen für jeden Einzelnen, der da ist. Und du siehst, wo unser Planetensystem umdreht, Herr. Du siehst mein kleines Planetensystem, wenn ich immer wieder etwas anderes mit dir will nehmen und auch immer wieder setzen. Und ich bitte dich jetzt ganz laut, Herr, komm du neu in die Mitte von meinem Leben. Schenk Jesus, dass ich dir den Platz gebe, der dir zusteht. Nämlich als dreimal heiliger Gott, König von dem ganzen Universum, König von meinem kleinen Universum. Amen.